starten mit einem Rückblick auf eine Nehemia-Geschichte, wo wir ja die letzten Gottesdienst, im vorletzten Gottesdienst, haben angefangen anzuschauen. Und gemerkt, dass die Nehemia-Geschichte mich weiter beschäftigt. Und darum erzähle ich euch heute Morgen noch etwas weiter aus dieser Geschichte von Nehemia. Wir sehen, dass es eigentlich angefangen hat, dass der Nehemia einen guten Job hatte. Er war beim König als Mundschenk. Das war wirklich etwas, wo er stolz sein konnte, dass er es dorthin geschafft hat, noch als Ausländer. Und dann hat er gehört, dass etwa gleich weit weg, wie wir jetzt in der Ferien waren, in der Stadt in Jerusalem, dass dort es drunter und drüber geht, dass die Leute ungeschützt sind, dass es nicht gut geht und dass die Stadtmauern kaputt sind. Und die Stadtmauern kaputt, das heisst, sie sind eigentlich schutzlos an den Kindern ausgeliefert gewesen. Und der Nehemia hat gedacht, zum Glück bin ich da, das Essen und Trinken beim König. Und zum Glück sind die so weit fort und dann sehen sie es nicht. Und es hat dann noch kein Internet gegeben, wo er das so gerade nahtest, so wirklich eins zu eins gesehen hat. Darum haben sie das gar nicht gekümmert. Habt ihr die Geschichte gelesen von Nehemia? Der Nehemia mit Lesen, das hat ihn beunruhigt, das hat eine heilige Unruhe, hat ihn gepackt. Und er hat das in seinen Gedanken, das hin und her bewegt und hat sich überlegt, was er machen könnte. Bis eines Tages der Königin fragt hat, hey, was ist eigentlich los, Nehemia, du schaust so traurig drin. Und der Nehemia hat die Geschichte erzählt. Und es hat uns gezeigt, denke ich, dass der Nehemia, als er die Geschichte erzählt, dass er nicht einfach nur traurig war, sondern dass er einen Plan entwickelt hat, dass er überlegt hat, was kann ich dort verändern, was kann ich dort tun. Und als der Königin fragt, ja, was ist dein Problem, hat er gesagt, du, dort sind die Mauern kaputt und eigentlich müsste ich dorthin gehen, aber ich kann ja nicht einfach so gehen. Und der König hat ihm gesagt, was brauchst du? Die lange Liste, die du brauchst von Geld und Leuten und Material, hat er gesagt, nimm alles, was du brauchst und geh dorthin. Und der König hat gemerkt, sein Herz schlägt so für das. Und der Nehemia ist gegangen. Wir haben auch gelesen nachher gehört, dass er auf Jerusalem ist gegangen, dass er 3 Tage dort war, dass er zuerst mal sich ein Bild hat gemacht hat, noch niemandem etwas erzählt, er hat einfach ein bisschen rumgeschaut und dann hat er angefangen, Leute einweihen, hat angefangen, Leute in seine Vision nehmen und gesagt, es kann nicht sein, dass die Mauer so kaputt ist, das kann nicht sein, dass unser Gott so gelästert wird, indem wir, sein Volk, hier eigentlich so gejumpet werden vor allem. Es kann nicht sein, wir müssen etwas anderes machen. Und so haben wir gelesen und gehört letztes Mal, dass er der Nehemia gesehen hat, ja von bauen und das schon dort angefangen hat, dass eigentlich andere haben gefunden haben, weißt du was, die schaffen doch das nicht. Oder? Die anderen haben gefunden, komm, die könnt doch das nicht. Die werden das nie schaffen. Das ist ein viel zu grosses Projekt für euch. Und ich habe euch gesagt und das so probiert, noch so aufs Herz zu legen. Was prägt eigentlich dein Leben? Was bewegt dein Leben? Und der Vers aus dem Sprüche 4,23 heißt: Achte am allermeisten auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Sie bestimmen dein Leben. Was du denkst von dir, was du denkst von der Vision, die du hast, was du denkst von dem, was du siehst, das wird dein Leben bestimmen. Und man hat das so auf die krasse Art gesehen bei Nehemia, dass das, was seine Gedanken bestimmt hat, dass das wirklich sein Leben ist, das hat Hang und Fuss bekommen. Und das soll passieren in unserem Leben. Und ich hoffe, wenn wir heute noch ein Stück weiter schauen von dieser Geschichte von Nehemia, dass wir noch eine unsere Gedanken können prüfen und schauen, was prägt eigentlich mein Leben. Du kannst dein Leben anschauen und schauen, was du machst und Rückschlüsse ziehen auf deine Gedanken. Oder du kannst schauen, was sind eigentlich deine Gedanken? Was denkst du von dir? Was denkst du von dieser Welt? Was denkst du von Gott? Was denkst du von deinem Partner? Was denkst du von deinen Kindern? Was denkst du von deiner Arbeit? Was denkst du vom Nebel, der kommt? Dann hat gesagt, es ist Zeit für Depressionsneigen. Sind deine Gedanken so programmiert, dass du sagst, Nebel kommt, jetzt muss ich Depression nehmen. Das ist so etwas Schlimmes. Und zu wissen, dort oben ist Sonne und ich bin so im Nebel und ich sehe nichts. Wie gehst du ins Leben hinein? Wie gehst du in den Tag hinein, wenn deine Gedanken so prägt sind? Und bist du bereit, heute einmal mehr deine Gedanken einfach mal zu sehen und zu filtern und zu schauen, was prägt mich eigentlich. Und für das tauchen wir in Nehemia ein. Und hier noch schnell umschalten. Ich lese noch ein paar Verse aus dem Nehemia 3. Und ich weiss nicht, ob es dir geht wie mir. Lese einfach mal so die ersten paar Verse mit mir zusammen durch, wenn wir die hier drauf tun. Seht ihr, sind wir es leicht noch Der Hohepriester Eliaschab und seine Brüder, die Priester, machen sich ans Werk und bauten das Schaftor auf. Sie setzten die Balken ein und brachten die Torflügel an. Sie bauten weiter bis zum Turm der 100 Meter, setzten die Balken ein und kamen bis zum Turm Hananel. Anschließend bauten die Männer von Jericho, daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Das Fischtor bauten die Söhne des Senas, sie setzten die Balken ein und brachten die Torflügel, Riegel und Sperrbalken an. Neben ihnen arbeitete an der Instandsetzung Meremot, der Sohn Urias, des Sohnes des Kots. Daneben arbeitete Meschulam, der Sohn Berachias, der Sohn Meschabels, daneben arbeitete Zadok, der Sohn und. Für was braucht so ein Kapitel? Das ganze Kapitel, oder fast das ganze Kapitel, einfach Namen aufzählt sie, für was braucht es das? Das ist schon mal überlegt. Stossest du zwischen so ein Kapitel her, wo du das Gefühl hast, du könntest man eigentlich rausnehmen. Das ist ein scharfes Papier, oder? Wo die drinnen sind. Oder was nimmst du da draus? Es geht noch weiter. Es sind etwa 40 Namen, die hier aufgezählt sind. Die meisten sind namentlich genannt. Zwischen heisst es einfach, es ist ein Priester oder es ist so. Und das geht durch, eigentlich 32 Versen lang aufgezählt, wer wo was macht. Ist das wichtig?
Ja. Jeder ist
wichtig
sein
am Projekt. Es hat
jeder
Druck. Ja.
Wie
riesig
das
war,
und wie
viele mitgeholfen haben, ausser
die
Vorgänger unter ihnen. Ist ja spannend, oder? Das heisst, nicht alle anstecken von dieser Vision. Es gibt ein paar, wir wissen nicht, wie viele es sind, es sind die Vornehmen. Freilich beugten ihren Nacken nicht. Es hat ein paar, die nicht hängen, die wollen dreckig machen. Und was spannend ist, auch noch, wenn wir das sehen, das ist eigentlich eine Aufzählung von all den Leuten, die gearbeitet haben. Du sagst, ich glaube, für uns auch wichtig, so zu wissen, dort, wo du bist, dein Name wird notiert. Dein Name steht im Buch von Gott, und steht dort, welchen Nagel hast du eingeschlagen? Wo hast du etwas Späne gemacht? Wo hast du Steine gebiegt? Wo hast du an dieser grossen Vision gebaut? Und nicht im Sinn von, wenn dein Name nicht dort steht, wir lesen nichts von dem. Oder wir lesen nicht mal, also ich hätte hier vermutlich noch einen Nachsatz gemacht bei diesen Vornamen, wenn ich das geschrieben hätte. Oder? Und hier ist es einfach, je nach Übersetzung, freilich. Eigentlich hätte man es erwarten können, dass die nicht machen. Das ist eigentlich normal. Oder? Also es ist kein grosser Aufruhr über die, die da nicht mitarbeiten. Ich hätte da vermutlich noch so etwas Giftigeres nachgesetzt hier. Für denen zu zeigen, was sie für die sind. Oder? Hier lesen wir es nicht. Zum Glück habe ich die Bibel geschrieben, zum Glück hat ihnen einen anderen geschrieben. Und so daraus rauszunehmen, dass eigentlich die Vision von Nehemia nicht die Vision von Nehemia ist geblieben. Es ist die Vision von ganz vielen Leuten geworden. Und jeder von denen hat einen Platz gehabt, den er geschaffen hat. Und es ist ja spannend, ich probiere es nachher auch noch mal zu sagen, oder? Dass es wirklich die geschaffen haben, eigentlich, ihr seht, es geht weiter, so habe ich nicht nicht erzählt. Es geht bis. Es ist eine Aufzählung von all den Leuten, die hier gearbeitet haben. Und das hier ist mal wieder so ein Vers, wo ich so drüber gestolpert bin. Oder? Das waren nicht Mauern, die dort gebaut haben. Das war ein Goldschmied dabei. Kann man die brauchen, um eine Mauer zu bauen? Würdest du Goldschmied anstellen, wenn du sagst, wir müssen eine Stadtmauer bauen? Es hat noch Salbenmischer dabei, die haben Mauer gebaut. Würdest du einen Salbenmischer anstellen, für eine Mauer zu bauen? Pflastermischer? Wir können das in so Dösen in Pflastermischer geben. Zeigt eigentlich noch etwas anderes hier drin. Es ist nicht die erste Frage. Hast jetzt du das Gefühl, du bist ausgebildet worden für das? Du bist vorbereitet auf das? Du drängst dich auf für das oder so? Wenn ich im Urwo baue, dann schaue, wer von euch hat schon mal eins geschaufelt? Wer bringt hier und hier auch noch etwas mit? Und wer hat vielleicht nicht nur so die zärtlichen Hänge, wo man denkt, auch nach 5 Minuten Schaufeln hat er Blotter drin? Es hat jeder seinen Teil geschafft. Jeder hat seinen Teil geschafft und es ist eigentlich gleich, woher er kommt. Das ist für mich so eine Botschaft so aus dieser Aufzählung. Es braucht Goldschmied, es braucht der Bach sagt Quacksalber, es braucht Salbenmischer. Es braucht jeden, der sich bewegen lässt. Jeder, der sagt, ich will ein Teil sein von dieser Vision. Jeder, der sich anstecken lässt. Und von jetzt an hoffe ich, dass achte auf deine Gedanken, dass die Ausreden, die du hast, kann ich nicht, die anderen können das besser, ich will mich da nicht vordrängen, dass das keine Argumente mehr sind, keine mehr. Dass du dich lässt anstecken und sagst, wenn ich nur ein Salbenmischer bin, wenn ich auch Goldschmied bin, aber hier gibt es etwas, das mein Herz berührt. Und ich laufe weg und ich arbeite mit dort. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Salbenmischer und Goldschmieden auch nicht gleich viele grosse Steine gebiegt haben, wie die, die auch Maurer waren und die Landwirte waren und sich gewöhnt waren, schwere Arbeit zu machen. Aber wir lesen, sie machten sich ans Werk. Und das ist etwas, wo ich glaube, sind wir bereit, uns anzustecken von dem? Sind wir bereit, uns für etwas Grösseres anzustecken? Teil zu werden von einer grösseren Vision und deren Aufzählung, wir können sagen, jeder Rappen zählt oder jeder Mensch zählt in diesem grossen Projekt. Es braucht einfach jeder. Es braucht nicht nur die Spezialisten. Es braucht nicht nur die, die sich aufdrängen. Es braucht jeder für das grosse Projekt von Nehemia hier kann leben. Ich habe übrigens auch Frauen mitgebaut an diesem Ort. Die haben noch ihre Töchter mitgenommen. Lesen wir auch noch dort drin, wenn ihr das mal wieder lesen. So auf die Details schauen, die da drinnen eingestreut sind, ist wirklich noch speziell. Und die Frage, die ich dir stelle, ist jetzt, hast du dich auch schon gefragt, was kann ich bewirken? Was kann ich schon bewirken? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte schon gehört habt, wo ein kleiner Bub am Strand nachgeht und es hat eine Welle, hat alle ganz auf den Seesternen am Strand gespült. Und die Seesterne, die werden einfach dort verrebelt an der Sonne. Und der kleine Bub geht und nimmt so einen Seestern und einen anderen und schießt ihn ins Meer. Und dann kommt der Mann zu ihm und sagt, du kennst, was du machst, oder? Du hast tausende von Seesternen und du schießt ein paar ins Wasser, das ist doch für nichts, oder? Und sagt der kleine Bub, bückt sich, nimmt den Seestern, schießt ins Meer, sagt der Mann. Die Frage ist, wo schaust du her? Die Frage ist, wo siehst du den Teil, den du machen kannst? Als Goldschmied, als Salbenmischer oder was auch immer du bist. Lässt du dich verdrücken von der grossen Arbeit und siehst, keine Chance. Ich bin ja nur ein Goldschmied, ich bin ja nur ein Salbenmischer, ich bin ja nur ein kleiner Fisch. Und in diesem Kapitel lesen wir, dass Gott deinen Namen kennt. Dass er dein Werk kennt und das für ihn wichtig ist, ob du ein Teil bist von so etwas. Dass für ihn wichtig ist, ob du dich anstecken lässt, in Bewegung setzen und du aufstehst und sagst, hey, da gehöre ich dazu, da mache ich mit. Und wir können das jetzt auf Gemeindeebene nehmen oder fragen, für was bist du hier? Was machst du hier eigentlich? Was steht bei deinem Namen? Bist du einer von denen, der heisst, Nacken nicht beugt? Die Arbeit, die da war. Bist du eine von denen, die sagt, mal, ich bin hier ein Teil dran, ich mache meinen Teil, weil ich ja schliesslich muss und die anderen auch. Was ist deine Motivation? Was ist deine Vision, die du hast? Zuerst mal für dein Leben. Für was lebst du überhaupt? Ein Klassiker. Was sollst du mal erzählen, wie alt das ist von deinem Leben? Oder? Das musst du jetzt leben, sonst kannst du dir dann nicht erzählen. Also auf was richtest du dein Leben aus? Und kannst du weitergehen? Wie sieht deine Ehe aus? Was hast du für eine Vision für deine Ehe, für deine Partnerschaft, für deine Familie, für deine Kinder? Was hast du für eine Vision für die Arbeit, die du machst? Was hast du für eine Vision für dort, wo du drinnen bist? Für was stehst du morgen auf? Was ist in deinen Gedanken und was prägt dein Leben? Gott prüft dich, sagt wie ein Teil vom Fischschwarm. Wie ein Teil vom Ganzen. Oder anders gesagt, stell dir vor, Gott macht heute Morgen sein Outlook auf, geht in seine Kontakte rein und liest, wer habe ich hier drinnen? Flach, Daniel, Bomber, Jürg, Löwes. Bist du dort eingetragen? Und unter welcher Liste bist du dort eingetragen? Dass dein Name bei ihm eingetragen ist, soll doch dir schon Motivation genug sein, um zu sagen, hey, wo irgendetwas abgeht in diesem Reich von diesem Gott, da will ich dabei sein. Da will ich, dass mein Name auf dieser Liste ist. Und dort drinnen gesehen, in Nehemia, es hat eine Priorität in seinem Plan. Und seine Priorität heisst, Schutzmauer muss aufgebaut werden. Nichts soll uns zurückhalten, dass wir zuerst einen Schutz machen. Und ich komme wieder zurück zu den Gedanken. Oder wo brauchst du einen Schutz in deinen Gedanken? Wo kommen die schlechten Gedanken in dir rein, die dich entwerten, die dir Motivation fortnehmen, die dich eben so in Verstimmungen hineinstürzen, wo du sagst, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und überhaupt, was kann ich schon bewirken? Wo du die Sinnfrage wieder und wieder stellst über dein Leben, wo kommst du plötzlich so Momente her, wo du jetzt hörst, ja, ich bin nichts, du kannst nichts. Und glaubst wieder so alte Login, die vielleicht mal über deinem Leben sind ausgesprochen worden. Und so, wo baust du wieder die Schutzmauer auf, wo du sagst, nein, ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich mich schütze vor diesen schlechten Gedanken, die da kommen. Und zur Erinnerung, der erste Gedanke, der kommt, den kannst du nicht stoppen. Du dich nicht zermartern über den ersten Gedanken, der in dein Leben kommt, den kannst du nicht stoppen. Du kannst frühestens den zweiten stoppen. Und wir schaffen es in der Regel nicht gerade sofort den zweiten ungut zu stoppen. Wir schaffen es dann vielleicht beim 75. Aber schon das, Halleluja, du hast nicht gestoppt. Und das nächste Mal schaffst du es beim 70. Und dann schaffst du es beim 50. Und irgendwann schaffst du es wieder so beim 10. rum. Stoppen, dass deine Gedanken nicht zu einer Handlung werden, die nicht gut ist. Dass du es kannst stoppen kannst, dass du nicht einfach sagst, okay, in den 200 gehen, jetzt sehe ich etwas und das clustert mich so. Paradies lässt grüßen, das clustert mich so, das wäre doch so schön von dem zu nehmen. Und dann kommt der zweite und der dritte Gedanke wieder zu einer Handlung. Acht auf deine Gedanken, sie bestimmen dein Leben. Und etwas, was ich in der letzten Woche wieder einen jungen Mann bei mir hatte, voll Power, der kommt und sagt, ja, ich muss wieder mich mein Leben anschauen. Und so viele Menschen erlebe ich das, dass eigentlich, wenn man nach einer Stunde geht, dann sagt, ich stelle dir einfach eine Frage. Was bremst dich? Was bremst dich? Er hat viele Gedanken, er hat viele Ideen, er hat viele Pläne, aber irgendwo bleibt es einfach wie dort stehen. Er hat eine Mauer um sein Herz gebaut, dass nichts rausgeht. Wo er nicht eine Mauer baut, dass nichts Schlechtes hineinkommt. Und wo passiert dir das, dass du die guten Gedanken hast, das, was dich antreibt, das, was dich anspornt, deine Motivation, dass du zu Druck behaltest? Kann ja nicht sein. Es ist auch nicht ich, oder? Und die Ausrede, die er hatte, das Gefühl hatte, die hat die mir abgeschaut. Die haben mich nämlich auch, oh, schon weniger als früher, oder? Der kann das besser und ich. Ja, ich bin auch noch ein Primarschüler, oder? Und ja, also, was will ich dort? Und dort ist ein Doktor und dort ist der, oder? Was will ich denn schon noch mal dort, oder? Salbenmeister sind gefragt, Goldschmiede sind gefragt, von einem Urgott zu bauen. Bist du bereit, dich anzustecken? Wir lesen nicht, dass der Nehemia mit den Pätschen durchgegangen ist und hat gesagt, Böschmeli, du und Madame, du musst schon noch kommen, sondern er hat erzählt, dass er will und die Leute haben sich anstecken. Eine heilige Unruhe bringen. Bist du bereit, dir die heilige Unruhe zu bringen? Was hat dich zurück? Teil zu werden von dieser grossen Vision. Dann bleibt es natürlich nicht dort. Es gibt noch andere Bremsen, die, die ich jetzt gesagt habe, die wir uns nicht zutrauen. Wir lesen nachher in diesen Versen, so weiter es geht, dass Kritik ist gekommen. Ich zeige euch den Vers noch schnell. Und es geschah, als Sanballat das hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria, was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Und Tobias, der Ammoniter, war bei ihm und sprach, sie mögen bauen und sie wollen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Sie werden ausgespottet. Sie werden abgemacht. Und was bewegt uns, wenn wir mehr so Sachen hören? Und ich sage, vielmals kommt jetzt zuerst wie von uns selber. Wir machen wie eine Tür auf, für das, dass wir das glauben. Wenn der Nehemia das glaubt hat, dass ein Fuchs die Mauer kaputt macht, was hat er gemacht? Er hat sich auch nach den Fleischtöpfen vom König gesehen. Er hat gefunden, was mache ich hier? Eigentlich bin ich im Mondcheck oder bin hier im falschen Ort. Die sagen sie ja auch. Die sagen sie ja auch, ich kann nicht. Die sagen sie ja auch, es geht nicht. Und der Angriff, der hier eigentlich kommt, wo wir sehen, eigentlich ein Angriff auf, hey, wie dumm sind die, die wollen mit verbrannten Steinen etwas bauen. Oder? Der Angriff auf ihre Persönlichkeit, die schaffen doch das nicht, die können doch das gar nicht. Oder? Eigentlich so das Abmachen so von dem, was sie im Sinn haben. Und du kannst dich fragen, bist du jemand, wo die Kritik bringt, bist du auf der Seite des Sanballat und so Kritik bringt und sagst, hey, wie kannst du noch? Oder? Was kommt dir überhaupt in den Sinn? Mit diesen Steinen, so einem Mauer. Und mit einem Goldschmied, so einem Mauer, da kommt der Fuchs und der geht alles zusammen. Oder? Du kennst die Angriffe, wenn du mal eine Idee hast, von dir selber, dass du dir es nicht zutraust. Und das macht dich natürlich sehr offen für das, was von außen kommt. Und wir sehen bei Nehemia, dass er die Gedanken nicht in seinem Herzen hatte. Wir sehen bei ihm, dass er nicht Angst hatte, die Mauer hat nicht. Er hat alles darauf reagiert. Und dort wird er zu einem Motivator wieder für seine Mitbrüder und mit seinen Mitschwestern. Er hat nämlich eine klare Antwort auf die Kritik. Und das denke ich mir auch noch krass. Ich weiß nicht, hat ja auch nicht so geschrieben. Hör unser Gott, das ist die Antwort von Nehemia auf das Gespött. Hör unser Gott, wie wir zum Gespött geworden sind. Lass ihren Hohn auf sie selbst zurückfassen. Gib sie der Plünderung und der Gefangenschaft preis. Deck ihr Vergehen nicht zu. Ihre Sünde soll bei dir nicht ausgelöscht sein, denn sie haben die Bauern beleidigt. Wir bauten an der Mauer weiter und bald hatte sich die Mauer ringsum bis zur Hälfte geschlossen. Das ermutigte das Volk zur weiteren Arbeit. Ich weiß nicht, ob du so bettest. Auf Angriffe. Ich weiß nicht, ob du den Mut hast, so jemandem direkt ins Gesicht zu sagen, weißt, was der Zorn von Gott wird dich treffen. Weil du nicht gegen mich, sondern gegen Gott dich auflehnst. Weil du gegen die Idee von Gott bist, wird Gott dich strafen. Und das darf man ja fast nicht, oder? Was der Nehemia macht. Aber ich sage, ich würde es auch nicht so schreiben, ich habe mich auch nicht dafür. Aber eins mehr. Warum musste ich die Bibel schreiben? Lass ihren Bonus zurückfallen. Ja.
Das gegenüber Gott finde ich immer noch etwas anderes. Wenn ich Leute rauslasse und alle die Leute herziehe, in der direkten Begegnung finde ich das
eigentlich. Das macht der Nehemia auch nicht. Er sagt, hör uns so Gott. Er sagt, oder kommt das noch? Das muss er nicht direkt sagen.
Aber das ist doch die Haltung hinten dran. Ihr könnt mir vorstellen, dass der Nehemia nicht im stillen Kämmerlein ist, wenn er sein Bett macht.
Das weiß ich nicht.
Er ist im Tempo, ja, aber er ist nicht im Allerheiligsten. Und dort hat es Leute drin. Und es ist für mich mehr die Frage, ja, da ist eine Haltung dahinter. Und es ist für mich nicht mal so klar die Frage, oder nicht mal so das Mass gegeben, hat er jetzt das denen direkt gesagt, oder sagt er das nur noch Gott, da ist eine Haltung dahinter.
Das ist eine Ehrlichkeit dahinter,
ja. Ja. Und er muss nicht beschönigen, was in seinem Herzen immer bewegt. Und das lassen wir uns anstecken, das ist authentisch für mich. Oder? Da spüre ich den Nehemia. Es ist nicht der Nehemia, der sagt, ja du, das sind ja nur kleine Fische und Gott wird uns ja schon helfen. Sondern da geht etwas ab. Und er geht zu dem Gott und sagt, hey, das kann ja nicht sein. Oder? Und er sagt dem Gott, hau du denen jetzt auf die Kappe. Und es geht ja nicht darum, ob wir jetzt den anderen eins auf die Kappe holen. Es geht wirklich darum, dass wir echt ehrlich dürfen sein und so zu dem Gott kommen und sagen, die haben einfach Halle verdient. Die haben echt Halle verdient. Gott holt ihnen eins auf die Kappe. Und die Frage ist so, wie gehst du mit Kritik um? So, wie gehst du mit um, wenn du so angegriffen wirst? Wenn das, was du glaubst und du für Gott so angegriffen wirst, wie gehst du mit dem um? Und wir sehen bei Maria, dass er nach dem Gebet sich befreit. Das klingt mir so das Schöne hier drin. Oder? Er hat wie seine Frust bei diesem Gott rausgelassen. Er hat eigentlich das, was sein Herz wegen dem Gott rausgelassen hat, sehr gemacht, er geht wieder okay und er murrt weiter. Und das ist das Zeichen für seine Leute. Das ist das Zeichen für seine Leute. Was auch immer passiert, wir bauen weiter. Und das kommt wieder zurück, wenn du das sagst. Wo lassen wir unseren Frust ab? Wo haben wir unser Ventil, wo wir das abladen können? Und wo gehen wir wieder zurück zu der Arbeit? Und ich finde es so schön, dass er das hier so auseinandernimmt. Dass es nicht so eine Vermischung ist. Er hat nicht quasi mit der Kelle in der Hand, hat ein Pflaster rumgeschossen in der Wut. Er hat gewusst, wo er mit seinem Frust her muss und her soll. Und er kann wieder zurück in die Arbeit. Wir bauen an der Mauerarbeit. Das sind so zwei Sachen, die sagen, die Emotionalität oder, von dem Nehemia und die Überzeugtheit von dem, was wir eigentlich zu tun haben, wo hier wieder ein wunderschöner Erfüllung kommt. Was nehmen wir daraus? Achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Handeln.
Aber ich habe schon ein bisschen
Glück. Komm mit.
Also, dass wir jetzt so Kartenstein, dass wir dürfen, gütig sein und so. Aber ich meine, Jesus hat uns etwas anderes gelehrt. Und dann hat er gesagt, im Alten Testament. Also ich finde, ich habe jetzt gar keine Mühe, wenn wir uns quasi auflösen, sollen so reagieren. Sollen wir sie viel lieben. Also ich habe so verstanden, dass eben klar soll sein in meinem Herz, auch wenn ich Frust habe, gehe ich mit dem zu Gott. Ich will nicht verstanden, wie soll die ihre Situation in meinem Nachbarn selber reisen für die Rüge haben. Ich sage das schon nicht, aber ich meine, der hat es jetzt gehasst. Bin ja nicht so
und das ist eben der Unterschied, den der Daniel auch vorhin angekündigt hat. Bei Gott können wir so auspacken, aber nicht direkt in der Nacht, wo wir uns in dem Sinne
prägen. Unsere Gedanken prägen ja uns. Wenn du bei Gott auspackst, ich meine, da gehst du nicht dem anderen, der es Rösel bringt.
Das kommt schon
in der
Frage.
Okay.
Mir zeigt es vielleicht, dass auch wenn wir es nicht schaffen, aber so unser Verhalten für mich so, dass das Gott gleich hilft oder dass ja, das von Gott dann eine Rolle spielt.
Wir können es noch etwas auftun und sagen, oder das werft zum Beispiel so einen Stein, der kann sagen, du musst dich nicht anklagen, wenn das passiert. Oder die Frage ist, was machst du mit? Wie gehst du raus? Oder genau der Punkt, wo passiert das? Es passiert, wir sagen so, die ersten Gedanken, die da kommen, die kannst du nicht stoppen. Aber du kannst stoppen, dass es eine Handlung daraus wird. Das hat der Nehemia nie. Oder? Er ist nicht dort geblieben, er hat nicht seine Mut gebraucht, für diesen eins auf die Kappe zu holen, sondern er hat es abgelassen, dass er wieder zurück in die Arbeit kann. Der Fokus auf dem, wo er dran ist, das ist für mich so ein wichtiger Teil geworden. Der Fokus auf dem, wo er dran ist. Und zwischen, wenn das ist, aber die Ehrlichkeit, wir sind noch nicht ganz wie Christus, wir sollen werden wie er. Und wenn wir es nicht schaffen, einen, der uns so abholt, dann wird so wieder herzutun. Wenn wir es nicht schaffen, einen, der unser Leben so angreift oder einen, der unsere Überzeugung so angreift, dann wird sagen, hey, ich habe dich gerne und du bist der liebste Mensch. So, wenn du zuerst eben etwas abgeht bei uns innen, dass wir wissen, wir sollen es deponieren, für dass wir wieder zurückgehen. Dass wir wieder zurückgehen dorthin, wo wir hergehören. Dass wir nicht dort bleiben. Wenn das so in zwei Versen innen, so, um zu sagen, ich weiß nicht, wie lange du Groll hast, wenn so etwas passiert. Wenn du es schaffst, das in so einer Seggenart, jemand, der dein Werk so konkret, so direkt angreift, wenn du es schaffst, das so hier abzuhandeln, oder so einem Gott zu sagen, hol dir einen auf die Kappe und wieder zurückgehst an die Arbeit, dann bist du ein Stück weiter, als heute bist du. Ja. So.
Die Geschichte von David in Sinn, oder? Mit dem Fürsten und Oja. Dort ist es so darum gegangen, dass er dann gesagt hat, ich stelle mich dann mit meinen Steinschleudern entgegen, weil ich denke, das ist eigentlich Gott und nicht nur uns. Und dann hat er ja den umgebracht. Also da sehe ich das auch drinnen, oder? Es geht hier wirklich um die Finde von Gott. Und das heisst ja eigentlich nicht, wenn er seit Leuten wohnen, um sich selber zurückzukehren, dass er nur Rache üben will. Und sagen, ja, die sollen kaputt gehen. Aber sie sollen merken, dass sie mit ihrer Gottlosigkeit eben nicht in Sicherheit sind. Also so kann man sie auch anschauen. Das ist ja nicht nur negativ. Also klar sagt Jesus, wir sollen für unsere Feinde beten, aber was beten wir für unsere Feinde? Wir sollen ja gut gehen, sie sollen ja
sich bekehren.
Eben, sie sollen Gott lernen kennen. Und eigentlich wäre ja das hier auch der Ansatz, dass sie merken, dass sie können ihren Schutz nicht selber aufbauen. Es braucht eben den Schutz, den sie hier am Machen sind, wo Gott ihnen mitreden.
Das ist schon nicht.
Was mich leider fragt, ist halt, wir gehen so von einem rechenden Gott aus. Und er sagt, hier wie Gott
das finde ich so wichtig, der Fokus wieder auf dem, was eigentlich dran ist, oder das Wichtige, das Eigentliche, oder was ist eigentlich hinten dran, oder es geht darum. Und wir können sagen, in diesen drei Versen ist eigentlich Bete und Arbeiten auch drin. Es ist genau das, wo gehst du, mit was gehst du zu diesem Gott, wie gehst du zu diesem Gott und was hat das für Auswirkungen in deinem Leben? Bleibst du nicht dort stehen, und das ist ja Gefahr, wir bleiben wie bei dieser Wut stehen, die bei uns ist, was wir auch immer machen und einfach es abdrücken und sagen, darf man ja nicht und das ist nicht so christlich und man sollte es segnen. Das ist vielleicht der nächste Schritt, ist das vielleicht möglich, aber hier im Nehemiah ist es nicht möglich gewesen. Ich glaube, dass wir dort auch so ähnlich sind mit uns. Aber immer den Fokus auf dem Wesentlichen haben, wieder können zurückkommen und sagen, jetzt im Moment, oder, geht etwas ab bei mir drin. Und das sind nicht die guten Momente für die guten Gespräche, das sind nicht die guten Momente für die grossen Würfe, oder, wenn so etwas uns abgeht. Aber wissen, wo wir das dürfen abladen. Und dann heisst es, ich lasse hier. Dann gehe ich zurück dorthin, wo ich hergehöre. Und ich weiss nicht, ob die Wut immer geholfen hat, weiter zu bauen. Das wissen wir alles nicht. Das können wir für uns auch daran denken. Aber das Wesentliche für mich hier, dass es wirklich die... Es braucht die Kehrtwende wieder. Oder? Was auch hier geht. Ich gebe dem so viel Raum, wie es muss. Und dann gehe ich zurück. Und ich gehöre nicht mehr her. Das ist meine Vision dort. Beten und schaffen. Achte am allermeisten auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Und wenn wir diesen Teil jetzt so einen Ausschnitt noch wieder von Nehemiah nehmen, dann hoffe ich, dass wir das wirklich mitnehmen können und uns auch immer wieder prüfen. Sind wir an so einer Vision dran, sind wir an so einer Arbeit dran? Richten wir unsere Kräfte dort raus? Sind wir wirklich tagtäglich sagen, das brennt mein Herz, sind Prioritäten, die uns bewusst für was wir kämpfen, was wir leben. Oder lassen wir uns eben ablenken von uns selber oder ablenken von den anderen, die uns lächerlich machen wollen, die uns irgendwo den Power wegnehmen wollen. Oder die andere Frage, sind wir wirklich bereit, zu Motivatoren zu werden, für andere mitzunehmen in diesem Sinne. Vorbilder wie der Nehemia, das ist krass, was der Nehemia macht. Es ist nicht sein Job, oder er ist nicht ausgebildet für das, aber sein Herz brennt für das und das zieht Kreise. Kreise. Und schlussendlich schaffen sie sich, ich glaube, 52 Tage die Mauer aufzubauen. Für was steht dein Name? Steht dein Name in dieser Liste, der sagt, und der ist an seinem Platz gesehen, der hat seinen Job gemacht. Steht dein Name dort, das heisst, du warst nicht bereit gewesen, dich einzufügen in diesen Plan, der eigentlich wäre dran gewesen für dein Leben. Ja, ich danke dir, Gott, für die Geschichte von Nehemia, wo du uns wirklich zeigst, wenn du Menschen bewegst, dass du ihn befähigst, dass du ihn ausrüstest, dass du das gibst, was er braucht. Und dass du den Weg mit dem Nehemia, mit deinem Volk bist gegangen, wo wir heute wieder staunen können. Deine Geduld mit deiner Liebe und Dank, dass dir noch erzählt. Und wir wollen wirklich deine Gegenwart wirklich ausrufen über unser Leben. Dass wir uns anstecken von dir, dass wir uns in Bewegung setzen von dir, dem Auftrag, den du uns gegeben hast, dein Reich zu bauen und dieser Welt zu zeigen, wer du bist. Und wir wollen dich anbeten, wir aber auch mit unserer ganzen Tat, mit unserem Leben zeigen, dass du Herr und Gott bist. Wir wollen so als grosse Familie, die hier zusammen unterwegs sind, der Welt zeigen, dass du Herr und Gott bist, dass du Wunder kannst tun. Amen.